Dein Zuhause bedeutet dir alles. Mit dem richtigen Blick können das auch andere sehen. Kerstin Elpel macht die wahren Werte deiner Immobilie sichtbar. Sie verkauft keine Häuser, sondern ein Zuhause. Kerstin ist Landesdirektorin des Bundesverbandes für Immobilienwirtschaft, DEKRA-zertifizierte Sachverständige, Gründerin des ersten Maklerinstituts Deutschlands. Vor allem aber ist sie Maklerin für Mensch und Immobilie. Für Verkäufer, für Käufer, für die Branche, für dich. Kerstin Elpel ist die Wertsteigerin, der Podcast. Komm rein.
Kerstin, ich muss sagen, wir reden jetzt, glaube ich, gleich über ein Thema, was bei vielen eher so nervöses Magenkribbeln verursachen kann. Hallo und herzlich willkommen erstmal zu einer neuen Folge Wertsteigerin. Ich bin Jenny aus dem Wertsteigerin-Podcast-Team und ich freue mich natürlich, dass auch Kerstin wieder da ist.
Ja, moin. Hallöchen.
Und wir wollen heute sprechen über Tipps zu Hypotheken, Darlehen und Zinssätzen, also die Finanzierung des Immobilienkaufs, und wollen da so ein kleines bisschen eine unterstützende Impulsfolge, möchte ich sagen, machen. Denn es ist natürlich wichtig, sich vorher über seine Finanzen Gedanken zu machen.
Ja, absolut. Es ist ja wirklich so, dass der Kauf einer Immobilie, eines neuen Zuhauses für die meisten Menschen die größte finanzielle Entscheidung ist, die sie jemals in ihrem Leben treffen. Mhm. Die wenigsten machen es mehrfach im Leben. Also es ist wirklich eigentlich so die Entscheidung im Leben schlechtweg. Und dabei spielt natürlich die Finanzierung eine riesengroße Rolle. Und man sollte natürlich sicherstellen, dass man seinen finanziellen Rahmen kennt, damit man auch sein Traumhaus erwerben kann, ohne dabei letztendlich seine finanzielle Gesundheit zu gefährden. Ich sage zu meinen Kunden auch immer, ihr wollt noch eine Pizza essen, ihr wollt ins Kino, und irgendwie Urlaub sollte ja vielleicht auch sein. Und von daher sollte man, und es reicht jetzt vielleicht, dass wir heute mal ein paar Stichpunkte geben, die zum Nachdenken anregen sollten, worauf man vielleicht achten sollte, damit es halt mit der Finanzierung und dann halt auch mit der Traumimmobilie klappt.
Und welche Stellen oder welchen Stellenwert hat denn beispielsweise ja sowas wie ein Schufa-Eintrag, wenn es um Immobilien geht? Was ist dir da schon begegnet und was sind da so deine Hinweise und Tipps?
Also ganz wichtig ist eigentlich, dass man seine eigene Schufa, Kreditwürdigkeit oder Kreditreform, es gibt ja verschiedene Institutionen, dass man das kennt. Es gibt ja doch den einen oder anderen, das meine ich jetzt gerade liebevoll, der vielleicht irgendwelche Jugendsünden hatte, irgendwo mal vielleicht Handyverträge nicht pünktlich bezahlt hat oder zu viel Party gemacht hat in der Studienzeit. Und das sind Dinge, die sind längst vergessen, weil man denkt, mein Gott, ja, ist da alles erledigt, habe ich doch bezahlt. Also auch wirklich reines Gewissen hat. Aber nicht weiß, dass Schufa oder viele andere Institutionen solche Einträge nicht vergessen. Und wenn dann auf einmal die Traumimmobilie kommt, die Bank eine Schufa-Abfrage macht oder die Traumwohnung, man kann ja auch mit einer Wohnung starten, vielleicht im Miete oder Kauf, und dann klappt es nicht, weil da uralt Einträge hängen. Das heißt also, großes Achtung, man kann seine Kreditwürdigkeit verbessern, indem man sich selber um seine Kreditwürdigkeit kümmert. Sprich, wenn man doch weiß, oh Gott, da war was, ich habe es verdrängt, aber lass mich doch mal prüfen, ob da noch alte Sachen sind. Und dann muss man wirklich eigenständig den Antrag stellen auf Löschung. Mhm. Das heißt also, man kann sich wirklich wieder in eine saubere Zukunft begeben, ohne dass jemand sieht, dass man da vielleicht mal ein paar Sünden hatte, oder man kommt auch wirklich im Leben manchmal in Situationen, die man nicht beeinflussen konnte. Mhm. Aber das hat man selber in der Hand. Und das wissen viele nicht, dass man das aktiv beantragen muss, dass das halt auch wieder gelöscht wird. Und somit kann man halt letztendlich seine Kreditwürdigkeit verbessern. Genauso, dass wenn Einträge sind, kann man aber auch sehen, ob die pünktlich beglichen werden, ob die regelmäßig beglichen werden. Also man kann ja auch belegen, dass wenn man Ratenkredite oder Schulden hat, dass die natürlich aber auch ordnungsgemäß bedient werden, weil das spricht ja nicht gegen eine Kreditwürdigkeit.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da super unbedarft und habe da auch überhaupt gar keine Ahnung. Vielleicht gehört ja der ein oder andere Hörer oder Hörerin auch dazu, dass sie sich so gar keine Gedanken über ihre mögliche Schufa-Einträge gemacht haben. Ab wann ist denn da überhaupt ein Eintrag? Jetzt mal so gefragt. Ist das dann ab der ersten Mahnung, ab der zweiten Mahnung, ab einem Dauerkredit, der läuft, oder
Na, das muss schon aktiv beantragt werden, also nicht bloß bei einer Mahnung. Also ich glaube, dann hätten wir alle Probleme bei jedem Rutsch. Also ich glaube, dann hätte ich ja auch schon, muss ich gestehen, viele Schufa-Einträge. Nein, also bloß bei einer Mahnung. Es gibt ja auch erste Mahnung, zweite Mahnung, dann wird angedroht. Nein, also das passiert allen im Alltag, dass meine Rechnung unten runterfällt. Das muss schon relativ weit gehen, dass das dann richtig beantragt wird und dann zu einem Eintrag kommt. Ne? Aber auch da muss man gucken, wo welche Kredite es wozu geführt hat. Aber meistens hat das ja schon ein Verfahren quasi hinter sich, dass es zu dem Eintrag gekommen ist. Also da schon mal Entwarnung, also bloß wenn man mal ein oder zwei oder drei Erinnerungen hatte, steht man noch nicht in der Schufa drin. Was aber vielleicht viel wichtiger ist, wo man darauf hinweisen sollte, ist, dass man aber auch nicht willkürlich permanent Schufa-Abfragen tätigen sollte, weil je öfter man die Schufa abfragt, umso negativer ist das, auch wenn nichts drinsteht.
Oh, okay.
Weil manche prüfen ja nur, wurden Schufa-Abfragen gemacht und wenn dann viele gemacht wurden, dann hat das eher negativen Touch. Deswegen sage ich auch immer, wenn man bei Banken sich erstmal nur Finanzierungsangebote einholt, bitte achtet darauf, dass nicht jede Bank eine Schufa-Abfrage macht. Mhm. Das kann zum absoluten K.O. einer Finanzierung führen, ohne dass man vielleicht negative Einträge hat. Nur die Häufigkeit der Abfrage verschlechtert das Ranking. Deswegen sage ich auch immer, lasst euch Angebote machen. Wenn ihr ein reines Gewissen habt, sagt der Bank, die Schufa ist sauber, aber bitte noch nicht anfragen, wir möchten erstmal Angebote haben. Nicht, dass die Bank, so wie beim Hund, ne, einmal anlecken meins, dann sagt, naja, wir haben jetzt aber schon abgefragt, sie müssen jetzt mit uns finanzieren. Also da auch bitte vorsichtig sein. Man kann selbstständig auch eine Schufa-Abfrage machen, das ist ganz einfach. Da macht man ein paar Einträge auf der Schufa.de-Seite, ich sage mal im Schnitt, glaube ich, 30 Euro, 29,95. Dann kriegt man wirklich wie eine Urkunde. Da sieht wirklich hier mit Brief und Siegel ganz schick aus. Also wenn man das selbst in die Hand nehmen will, aber darauf achten, dass es halt nicht zu oft getan wird.
Und wenn wir jetzt schon bei der Bank sind und generell bei diesen Themen, wie sieht es denn aus mit Hypothekenarten beispielsweise? Da gibt es ja auch verschiedene. Was würdest du da raten? Was sind da deine Ansätze?
Bevor wir auf die Hypothekenarten eingehen, würde ich einmal noch einen ganz kurzen Schleife machen zum Anfang eigentlich von dieser ganzen Geschichte. Wir gehen jetzt gerade schon richtig tief rein in die Finanzierung, aber der erste Punkt ist eigentlich, dass man sich erstmal überlegen sollte, was ist überhaupt meine finanzielle Situation und was ist mein Budget? Weil viele gucken im Internet und sagen, okay, das Haus kostet 300.000, aber damit ist ja nicht getan. Das heißt, es gibt Anschaffungsnebenkosten, da muss man gucken, in welchem Bundesland gilt gerade welcher Grunderwerbsteuersatz. Für Notar und Gericht sagt man so 2-2,5%. Ja, wie viel Instandhaltungskosten sind bei welcher Immobilie eventuell fällig? Was kostet mich ein Umzug? Brauche ich eine neue Küche? Brauche ich neue Möbel? Das heißt also, der ganze Ursprung, den man überhaupt erstmal, bevor wir in diese Themen reingehen und man sich über Finanzierung auseinandersetzt, muss man erstmal drüber nachdenken, was ist überhaupt mein Budget? Was kann ich mir leisten? Und wenn ich jetzt weiß, ich kann mir 300.000 Euro leisten, dann kann ich mir vielleicht für 250.000 Haus kaufen, was on top ist, nur mit Anschaffungsnebenkosten, oder ich hole mir eine Immobilie für 120.000, weiß aber, ich kann 100.000 Euro in Renovierungskosten reinstecken. Und das ist eine Sache, die viele sich gar nicht am Anfang klar machen, sondern einfach zur Bank rennen, sagen, ja, was ist denn der Rahmen, den ich mir leisten kann? Dann sagt die Bank, okay, aufgrund des Einkommens und so weiter, das und das. Und dann rennen die los und suchen sich ja eben für 300.000 Immobilie, ohne runterzurechnen, was kommt noch on top. So, das wollte ich nur mal kurz vorwegnehmen, weil das ist im Prinzip erstmal die Grundlage für alles. Also Kreditwürdigkeit ist die Urbasis erstmal, dann überlegen, welches Budget. Und wenn es dann darum geht, dass man losgeht zur freien Finanzierung, zur guten Bank, die einen schon jahrelang betreut, wo man Vertrauen hat, dann sollte man sich auch wirklich dahingehend beraten lassen, naja, was für verschiedene Arten von Hypotheken gibt es denn? Es gibt ja Festzinshypotheken, es gibt variable Zinshypotheken. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Also zum Beispiel plane ich in einem Haus zum Beispiel eine Vermietung zu machen. Dann kann man ja das Darlehen auch aufteilen, indem man sagt, okay, unten mache ich schon mit Tilgung, oben mache ich aber ein endfälliges Darlehen. Das heißt, ich zahle nur die gesamte Laufzeit Zinsen, weil ich die steuerlich gut verwerten kann, mache vielleicht dahingehend noch einen Bausparer und tilge das erst bei Endfälligkeit. Also da gibt es wirklich Gestaltungsmöglichkeiten, auch steuerlicher Natur, wo man dann seinen Steuerberater einbeziehen soll, seinen Banker, um für sich das perfekte Konzept zu finden mit der richtigen, in dem richtigen finanziellen Rahmen. Und man sollte natürlich, und das ist nämlich ein Riesenproblem, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt. Wir haben noch keine 2, 3 Jahre her, da wurde ja gefühlt alles finanziert, zu gefühlt 0% Zinsen, und da wurde noch das Auto reingepackt, da wurde noch die Reise gleich mit, ach, kostet ja nichts, ne? Mhm. So, und jetzt haben wir so eine Veränderung am Markt, die in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass, wenn die Häuser neu bewertet werden, niedriger, die Zinsen aber höher sind, viele in eine echte Katastrophe schlittern werden. Und wenn man dann natürlich nur die kurzfristigen Ziele beachtet hat, zum Beispiel nur eine 10-jährige Zinsbindung, die läuft in den nächsten 3, 4 Jahren aus, dann droht manchen tatsächlich die Zwangsversteigerung, weil sie die Anschlussfinanzierung nicht mehr gewuppt bekommen. Mhm. Und deswegen kann ich nur empfehlen, immer langfristige Ziele im Auge zu behalten, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung. Ich habe auch natürlich aus Rentenabsicherungsgründen mir auch eine Investitionsimmobilie. Da habe ich zu Zeiten, ich hätte 1,2% Zinsen bekommen können, habe zu der Zeit schon 2,5 abgeschlossen. Alle haben mich für bekloppt verkauft. Dann habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt für 28 Jahre mich so gesichert, dass ich weiß, die Mieten werden immer reichen, das Darlehen zu tilgen. Und jetzt schon, 3 Jahre nach Kauf diese Immobilie, liegen die Zinsen höher, als ich mich für diese ganze Zeit gesichert habe. Mhm. Von daher alles richtig gemacht. Also man sollte gucken, welche Ziele habe ich mittelfristig, kurzfristig, langfristig. Wenn ich weiß, ich habe nur eine Wohnung, die soll in 10 Jahren bezahlt sein, dann kann man natürlich ein bisschen anderes Risiko eingehen, ne? Weiß ich aber, ich brauche die 30 Jahre einfach, dann muss man das auch mit guten Konzepten, vielleicht auch mal ein bisschen höheren Zins, aber dafür gesichert in Anspruch nehmen. Und deswegen gute Beratung und hohes Vertrauen in den Finanzierer, der vor einem sitzt, und auch vergleichen.
Mhm. Und wir hatten eben ja generell die Art des Aufbaus von so einer Darlehensvergabe besprochen. Und da ist es ja so, dass Eigenkapital natürlich auch immer ja so ein Fund ist, was man mitbringen kann.
Absolut. Ja, und genau. Das ist ja in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gemacht worden. Mhm. In den letzten 10 Jahren war ja ein Bauspardarlehen war ja uncool. Mhm. Das ist ja oldschool. Wir machten noch einen Bausparer, ne? Mhm. Wir hätten dir so einen Schwachsinn verkauft. Jetzt kommt das gewinnt wieder, ne? Und die Generation, die gewohnt war, ein Eigenkapital zu schaffen, also bevor man losgezogen ist, ein Haus zu kaufen, da musste man ja erstmal, da müssen wir erstmal sparen, damit wir uns das leisten können, ne? Die Renovierungskosten, die Anschaffungsnebenkosten. In den letzten 10 Jahren wurde einfach losgelaufen, ne? Was kostet die Welt? Mhm. Und von daher gewinnt das wieder ganz stark an Bedeutung. Und wenn man Eigenkapital hat, bringt das auch Zinsvorteile. Also je mehr man letztendlich Bonität hat und gesichert ist, umso günstiger bieten Banken einen auch Darlehen an. Also das hat sogar einen Einfluss auf den Zinssatz, was viele nicht wissen. Und selbst wenn man nicht so viel hat, vielleicht sollte man dann doch mal Oma, Opa, Mama, Papa fragen. Innerhalb der Familie kann man ja auch vertraglich absichern, die Familie. Aber wer hilft vielleicht, dass man erstmal gut positioniert in die Bankgespräche geht, wie man das später handhabt, ist ja egal. Aber Eigenkapital darstellen kann immer helfen. Und auch wenn man Anzahlungen leistet und verschiedene Dinge selbst bedient, dann ist das immer positiv für die Finanzierung und den Abschluss eines Vertrages.
Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt super Sachen besprochen zur Kreditseite. Gibt es da noch andere Punkte, die du für wichtig hältst, Kerstin?
Also wichtig finde ich es auf alle Fälle, nicht den vermeintlich besten Freund oder Nachbarn als Finanz- und Immobilienexperte zu nehmen, sondern echte Experten, ist wirklich mein dringender Rat, dass man Unterlagen, die man von Bank oder Finanzierern bekommt, gut liest und auch auf Klauseln achtet, auf Rückzahlungsmodalitäten, versteckte Kosten, Abschlussgebühren, also das alles hängt ja auch mit Finanzierung zusammen. Und also das alles, was Kredit betrifft und was den Kauf und Kredit betrifft, würde ich noch den Tipp geben, immer ungeplante Dinge einplanen. Es gibt kein Haus, wo nicht irgendwas kommt, ob Neubau oder Altbau, wo irgendwas kommt oder irgendein Wunsch hochkommt, den man am Anfang vielleicht nicht hatte. Also ein kleines Budget einplanen für unerwartete Dinge. Ich glaube, dann ist man mit Experten und der eigenen Überlegung sehr gut aufgestellt und dann sollte auch nichts passieren. Und wenn man dann alles sorgfältig analysiert hat, sollte dem Traumhaus nichts entgegenstehen.
So. Das halten wir auf jeden Fall mal fest, und unverhofft kommt oft, und garantiert kommt auch wieder eine neue Folge von Die Wertsteigerin. Und ich danke nochmal, Kerstin, dass du wieder warst und uns deine Expertise dagelassen hast.
Macht immer wieder Spaß. Danke dir.
Macht's gut. Tschüss.
Individualität, Menschlichkeit, Herz. Egal ob Häuserpräsentation, Exposé-Gestaltung oder Wertsteigerung. Kerstin Elpel ist Maklerin für Mensch und Immobilie. Als Netzwerkerin und Geschäftsfrau vereint sie Menschen und zeigt die wahren Werte eines Zuhauses. Die Wertsteigerin, der Podcast mit Kerstin Elpel. Für die Branche, für dich.